Ja, von mir guten Morgen, liebe Gemeinde. An so einem Sonntag, wenn weder Isa noch Christoph hier vorne stehen, ist das bei uns in der Gemeindeleitung meistens ein sogenannter PAG-Sonntag. Priestertum aller Gläubigen nennen wir das. Und damit wollen wir erstens unsere Pastorin und unseren Pastor entlasten. Und zweitens freuen wir uns darüber, dass wir in unserer Gemeinde so viele Leute haben, die predigen können und wollen. Und heute möchte ich. Ja, ich freue mich darüber und ich würde mich freuen, wenn ihr auch Lust habt, mit mir über den Predigttext nachzudenken, der uns für den heutigen Sonntag genannt ist. Das ist Psalm 16, die Verse 5 bis 11. Ihr könnt ihn hier gerne mitlesen. Mein Besitz und mein Erbe ist der Herr selbst. Ja, du teilst mir zu, was ich brauche. Was du mir für mein Leben geschenkt hast, ist wie ein fruchtbares Stück Land, das dich macht. Ja, ein schönes Erbteil hast du mir gegeben. Ich preise den Herrn, weil er mich beraten hat. Selbst nachts weist mein Gewissen mich zurecht. Ich habe den Herrn stets vor Augen. Weil er mir zur Seite steht, werde ich nicht zu Fall kommen. Deshalb ist mein Herz voll Freude und ich kann aus tiefster Seele jubeln. Auch mein Körper ruht in Sicherheit. Meine Seele wirst du nicht dem Totenreich überlassen. Mich, deinen treuen Diener, wirst du vor dem Grab verschütten. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Das war die neue Genfer Übersetzung. Ja, ich danke der Anna und der Annette für ihr tolles Anspiel und die Gedanken, die ihr schon eingebracht habt. Meine Frage an euch, und keine Sorge, ich werde hier keinen bloßstellen. Wer von euch hat das schon mal selber erlebt, so eine Testamentseröffnung bei einem Notar? Wer von euch hat schon mal was geerbt, und zwar so richtig formal korrekt mit Notar und Testamentseröffnung? Ja, es sind schon einige. Ich selber habe das noch nicht erlebt, aber ich stelle mir vor, so ähnlich wie ihr beiden das gespielt habt, geht es auch in Wirklichkeit zu. Ich möchte euch mit hineinnehmen in eine andere Testamentseröffnung, die uns in der Bibel berichtet wird. Und ich glaube, dass diese Testamentseröffnung, dass die ein guter Schlüssel ist zu dem, was uns dieser Text heute sagen will. Das Volk Israel ist 40 Jahre lang durch die Wüste gezogen und endlich im gelobten Land angekommen. Und dann wird das Land verteilt an die Stämme. Und die Bibel, sie spricht hier auch von einer Erbschaft. Diesmal geht es nicht um Geld, diesmal geht es um Regionen im gelobten Land. Und das Ganze, das könnt ihr nachlesen im Buch Josua. Da wird über verschiedene Kapitel erzählt, wie das ist. Da wohnten ja auch vorher Leute, die werden da teilweise vertrieben, die Stämme, die da sind. Alles nicht so schön, aber was dann passiert ist, dass das Land, das gelobte Land, auf das das Volk Israel 40 Jahre warten musste, dass es aufgeteilt wird an die verschiedenen Stämme. Und wie gesagt, die Bibel spricht davon, dass Gott das Land vererbt. Und dann berichtet das Josua-Buch davon, dass das Ganze per Losverfahren passiert. Es wird ausgelost, welcher von den Stämmen wo leben darf. Und das ist, ja, wenn man das so liest, das ist so viel, es sind ja so viele Stämme, aber was auffällt, alle Stämme bekommen per Los ihren Teil des Landes, die Region, dort, dieses Tal, diese Weinberge, außer die Nachkommen Levis. Die Nachkommen Levis, die bekommen ein anderes Erbe. Und das wird in der Bibel folgendermaßen beschrieben, die erben Gott. Die Nachkommen Levis, darum werden sie auch nicht als Stamm bezeichnet, die erben Gott. Es ist zwar geregelt, dass die anderen Stämme ihnen etwas abgeben müssen von ihrem Gut, ja, damit sie über die Runden kommen, sozusagen freie Kost und Logis. Aber der Stamm, nein, nicht der Stamm, die Nachkommen Levis, die bekommen kein eigenes Land. Sie erben Gott. Gott beauftragt die Leviten damit, ihm zu dienen, ihren Dienst als Priester zu tun. Später, als der Tempel gebaut ist, müssen sie den Tempeldienst übernehmen. Kein Land, keine Weiden, keine Täler und Flüsse, keine Städte und Dörfer, keine Reichtümer. Die Leviten erben Gott. Was mögen die Leviten gedacht haben, als das passiert? Vielleicht so, wie der Bruder von der Frau Kruse, der die A-Klasse erbt. Er erbt ja wenigstens noch was von Wert, aber sie erben Gott. Und was denken sie? Also ich würde denken, das ist doch ungerecht. Das ist doch ungerecht. Die anderen, die werden versorgt mit materiellen Reichtümern. Die können ein gutes Leben führen. Nach den 40 Jahren durch die Wüste haben sie jetzt eine Heimat. Sie können sich niederlassen. Es ist für sie gesorgt. Und wir erben Gott. Das ist doch ungerecht. Aber Psalm 16 sagt etwas völlig anderes. Ich lese nochmal die Verse 5 und 6. Mein Besitz und mein Erbe ist der Herr selbst. Ja, du teilst mir zu, was ich brauche. Was du mir für mein Leben geschenkt hast, fruchtbares Land, das mich glücklich macht. Ja, ein schönes Erbteil hast du mir gegeben. Ihr merkt hoffentlich, dass unser Bibeltext direkten Bezug nimmt auf diese Landvergabe oder diese Landnahme des Volkes Israel. Es gibt da einen direkten Bezug zu dem, was im Josua-Buch beschrieben wird. Und darum, als kleine Nebenbemerkung, gehen viele Ausleger davon aus, dass dieser Psalm von einem Nachkommen Levis geschrieben wurde, der sagt, was du meinem Stammvater und uns gegeben hast, das ist ein gutes Erbstück und es ist genauso viel wert wie ein Stück Land, was die anderen bekommen haben. Andere Ausleger hingegen, und in vielen Bibeln steht das auch oben drüber, sind der Meinung, das ist ein Psalm von David. Nun ist das Problem, David war kein Levit, David gehörte zum Stamm Juda. Und dann könnte man vielleicht sagen, dass David dieses Motiv aus dem Josua-Buch übernommen hat und sozusagen demokratisiert hat. Dieses Vertrauen auf Gott setzen, das hat er erweitert auf alle Menschen, die wirklich mit Gott unterwegs sind. Egal, wer jetzt die Urheberschaft hat, für mich ist es relativ unerheblich. Und das bedeutet nicht, dass ich diesen Text nicht ernst nehmen will. Der Beter empfindet seinen Erbteil also nicht als ungerecht. Er sagt, dass ich dich, Gott, geerbt habe. Das ist genauso viel wert wie das fruchtbare Land, was die anderen haben. Und er sagt glücklich, ja, ein schönes Erbteil hast du mir gegeben. Es passiert nichts. Kann mir die Technik helfen? Ah, danke. Und dieser Satz, ja, ein schönes Erbteil hast du mir gegeben, der hat mich beschäftigt in der Vorbereitung dieser Predigt. Und deshalb möchte ich jetzt drei Runden um diesen Satz drehen, ja, sozusagen drei Pirouetten, weil mir das wichtig geworden ist. Aus verschiedenen Perspektiven möchte ich ihn betrachten und dann zum Schluss noch ganz kurz auf den Rest dieses Textes eingehen. Mein Besitz und mein Erbe ist der Herr selber. Ja, ein schönes Erbteil hast du mir gegeben. Wenn der Beter das hier sagt, dann bedeutet das doch, die materiellen Dinge, die die anderen bekommen haben, die brauche ich nicht. Ich habe Gott und das reicht. Das ist ein schönes Erbteil. Und ich musste dabei an Psalm 73, Vers 25 denken. Anna hat uns das eben schon vorgelesen als Lesungstext. Und in vielen Bibeln ist es auch als, als Bezugsstelle in dem Psalm 16 genannt. Und dort sagt der Psalmbeter: Gott, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Gott, wenn ich dich habe, dann habe ich alles, was ich brauche. Die anderen Dinge zwischen Himmel und Erde, die sind für mich nicht mehr wichtig. Vielleicht interessieren sie mich sogar gar nicht. Was ist das für ein krasser Satz? Was ist das für ein krasser Satz? Wenn ihn wirklich jemand aus vollem Herzen und als persönliches Bekenntnis sagen kann, dann habe ich dafür Bewunderung. Und tatsächlich habe ich in meinem Leben immer wieder Menschen getroffen, die in schwierigen, manchmal sogar in widrigsten Lebenssituationen waren und für die Gott wirklich der letzte Halt in ihrem Leben war. Manches Mal hing bei diesen Menschen das Leben am seidenen Faden und diese Menschen haben wirklich in Gott Halt und tiefen Frieden gefunden, geborgen in Gottes Arm. Gott, wenn ich nur dich habe, dann frage ich nichts nach Himmel und Erde. Gott sei Dank sind solche Momente hier und da möglich. Und vielleicht hast du das auch schon erlebt, dass du in einer Situation warst, wo du wirklich sagen konntest, Gott, wenn du da bist, dann reicht das für den Moment. Und in diesem Satz liegt ja auch eine tiefe Wahrheit. Die tiefen, vertrauensvollen und tragfähigen Beziehungen, die unser Leben durchziehen, die sind es doch, die uns letztendlich tragen. Und der stärkste Halt kann für Christinnen und Christen eben diese tiefe, vertrauensvolle und tragfähige Beziehung zum lebendigen Gott sein. In den 1970er Jahren hat der Sozialpsychologe M. Erich Fromm eine wichtige Schrift verfasst, die hat den Titel Haben oder Sein. Und genau um diese beiden Lebensentwürfe geht es dort. Baue ich mein Leben auf das Haben, auf den Wohlstand, die materiellen Dinge, auf Reichtum? Oder baue ich mein Leben auf das Sein, auf das Geborgensein in tiefen, vertrauensvollen und tragfähigen Beziehungen? Am Ende und nicht nur am Ende des Lebens ist das Sein die Alternative, die stärker ist und die wirklich trägt. Gott, wenn ich nur dich habe, so frage ich nicht nach Himmel und Erde. Ein krasser Satz. Können wir das wirklich so sagen? Die modernen Lobpreislieder, die neigen ja dazu, auch manchmal solche krassen Sätze zu sagen. Und wir haben heute Morgen mehrere davon gesungen. Tu mit mir, was du willst, Herr. Überlegt euch das mal. Das haben wir gerade gesungen. Und ich habe das Lied rausgesucht. Jesus, du allein bist genug. Du bist alles für mich. Können wir das wirklich singen aus vollem Herzen? Wenn ja, dann freue ich mich voll. Aber es sind krasse Sätze. Und ja, wir sollten uns da gut prüfen. Und ja, das ist ja auch das, was der modernen Lobpreisliedern oft auch so vorgeworfen wird, dass da manchmal zu steile Aussagen drin sind, die vielleicht gar nicht vom eigenen Leben so gedeckt werden. Gott, wenn ich nur dich habe, dann frage ich nichts nach Himmel und Erde. Ist das wirklich so? Erwartet Gott vielleicht von uns sogar solch einen Satz? Gönnt er uns das Haben nicht? Ich musste so an die drei Familien von letzter Woche denken, die hier ihre kleinen Kinder hingebracht haben und wir haben für sie gebetet, wir haben sie gesegnet. Sie stehen jetzt an der Schwelle hinein ins Familienleben. Da gönnt man denen doch, ihr Nest zu bauen, vielleicht ihr eigenes Haus zu bauen, vielleicht jetzt richtig im Familienleben anzukommen. Oder ich dachte an meinen Sohn, er ist diese Woche 18 geworden. Jetzt ist er erwachsen. Jetzt stehen ihm verschiedene Dinge des Lebens offen. Jetzt kann er sich verwirklichen, einen Beruf finden, in dem er glücklich wird, in dem er hoffentlich auch gutes Geld verdient. Das gönnen wir den Menschen doch. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Ist es wirklich so, dass Gott sowas von uns erwartet? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, denn das passt nicht zu dem, was ich von Gott erlebt habe, und das passt nicht zu meinem Gottesbild. Und ich glaube, hier kann uns der Apostel Paulus weiterhelfen. Im 1. Korintherbrief, da stellt er eine Haltung vor, die ich im Umgang mit Besitz sehr hilfreich finde. Er sagt, haben, als hätte ich nicht. Ich möchte haben, als hätte ich nicht. Und er sagt den Korinthern, habt, als hättet ihr nicht. Und da steckt hinter, wir dürfen und sollen haben. Und so vieles dürfen und wollen wir ja auch dankbar aus Gottes Hand empfangen. Gott beschenkt uns ja mit vielen Dingen. Wir dürfen uns freuen an den schönen Dingen des Lebens. Wir dürfen genießen. Aber wir sollen haben, als hätten wir nicht. Wir sollen nicht unser Herz an die Dinge hängen, so wie Jesus es in der Bergpredigt einmal sagt. Wir dürfen haben, aber in dem Wissen, dass Gott uns die Dinge zur Verfügung stellt, dass wir nicht unser Herz daran hängen sollen und dass wir in einer guten und verantwortlichen Weise mit den materiellen Dingen unseres Lebens umgehen sollen. Haben, als hätten wir nicht, weil wir als Christinnen und Christen wissen, dass all die guten und schönen Dinge zwischen Himmel und Erde nicht unseren Wert ausmachen. Wertvoll sind wir und wertvoll ist unser Leben, weil wir Gottes geliebte Kinder sind. Das war die erste Pirouette, jetzt kommt die zweite. Ja, ein schönes Erbteil hast du mir gegeben. Diese Sache mit Psalm 16, dieser alte Text, der auf ein Motiv von der Landnahme des Volkes Israel zurückgreift, vermutlich länger als 3000 Jahre her. Das mag ja ganz interessant sein, aber das ist doch eine alte Geschichte. Das spricht doch in eine konkrete Situation damals des Volkes Israel. Was hat das denn mit mir zu tun? Und auch hier habe ich interessante Entdeckungen gemacht und die Antwort ist eigentlich verblüffend einfach. Durch Jesus Christus sind nämlich auch wir Erben Gottes. Durch Jesu Tod und Auferstehen gilt Gottes Liebe nicht mehr nur seinem Volk Israel, sondern er nimmt die Völker mit hinein in sein Heil und damit auch uns. Der Apostel Paulus, der es sich zur Aufgabe gemacht hatte, das Evangelium den Völkern, den Heiden zu bringen, der betont das in seinen Briefen immer wieder. In Jesus Christus gilt Gottes Liebe und sein Heil allen Völkern. Und so schreibt er in Römer 8, die Verse 16 und 17, ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, dann sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden. Dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Wir sind Gottes geliebte Kinder. Das gilt auf der Beziehungsebene unumstößlich. Und weil wir seine Kinder sind, sind wir automatisch auch seine Erben. Das gilt auf der rechtlichen, also auf der juristischen Ebene unumstößlich. Du und ich, wir dürfen befreit und getrost als Gottes geliebte Kinder leben und wir dürfen Teil seiner großen Erbengemeinschaft sein. Was für ein Privileg. Paulus sagt hier, als Erben Gottes werden wir Anteil haben an seiner Herrlichkeit. Ist das nicht herrlich? In Klammern, er sagt auch, und das hören wir vielleicht nicht so gerne, als Miterben Christi werden wir auch Anteil haben an seinem Leiden. Das gehört untrennbar dazu. Und ich weiß, dass viele von uns solche Lebenssituationen schon erlebt haben. Und ich weiß, dass manche von uns auch gerade in einer Situation stecken, in denen sie diese Erfahrung machen. Dass Christsein und Leben auch ganz schön mit Leiden zu tun haben kann. Es gibt ja im Deutschen so ein geflügeltes Wort, das heißt Erbe verpflichtet. Meine Tochter arbeitet ja jetzt beim Finanzamt und damit ist gemeint, Wenn mein Erbe einen bestimmten Wert übersteigt, dann bin ich dazu verpflichtet, Erbschaftssteuer zu bezahlen. Den Fiskus nicht vergessen. Aber völlig unabhängig von diesen steuerrechtlichen Fragen finde ich diesen Ausspruch Erbe verpflichtet auch mit Blick auf unseren Text passend. Und darum soll es jetzt in der dritten Pirouette um diesen Satz gehen. Ja, ein schönes Erbteil hast du mir gegeben. Dazu habe ich was mitgebracht. Es knüpft ein bisschen an das an, was Anna und Annette uns eben schon gezeigt haben. Das hier ist ein Erbstück von mir. 4711. Ich glaube, das kennen die jungen Leute kennen das gar nicht mehr. Ne? Echt kaulnisch Wasser. Ich habe ja in den 90er Jahren in Köln studiert, bin da immer mit dem Zug hingefahren und dann fuhr man in den Bahnhof. 4711, Werbung ganz groß. Das ist die 4711 Flasche von meiner Oma. Die ist 2000 gestorben. Und wenn ich daran rieche, erinnere ich mich an meine Oma. Und nachdem mein Opa auch tot war und das Haus da noch einige Jahre leer stand, haben sich die Kinder dazu entschieden, wir verkaufen das Haus, weil keiner es wollte. Und wir haben uns als Großfamilie noch einmal dort getroffen und jeder durfte so mitnehmen, was er wollte. Und ich stand unter anderem vor dieser Flasche und habe mir überlegt, nehme ich die mit oder kann die weg? Ich habe sie mitgenommen. Heute bin ich darüber ganz glücklich und das ist ja, ne, die steht jetzt auf meinem Schreibtisch. Manchmal hole ich sie hervor, mache sie auf, rieche da dran und denke, jo, meine Oma. Und sie ist nicht nur ein Erbstück, sie ist ein kleiner Schatz für mich geworden. Aber wie gesagt, als ich damals vor der Kommode in ihrem Schlafzimmer stand und da stand unter anderem diese Flasche, da habe ich mich gefragt, wird das jetzt ein Erbstück oder kann das weg? Wenn wir auf Deutschland und auf Europa schauen, dann ist ja manches Mal die Rede davon, dass unsere Gesellschaft und unsere Kultur auf dem jüdisch-christlichen Erbe aufgebaut ist. Lange Zeit war es ein prägendes Merkmal unseres Landes, dass wir vom christlichen Abendland sprachen. Aber die Zeiten haben sich gewandelt. Der christliche Glaube spielt eine immer unbedeutendere Rolle in unserem Land. Die Mitgliedszahlen der Kirchen sinken, Kirchen werden geschlossen, christliche Angebote werden eingestampft. Und das ist oft mit der Haltung verbunden, dieses christliche Erbe, das kann doch weg. Das braucht doch kein Mensch mehr. Wer glaubt denn heute noch an Gott? Wer braucht denn noch Kirche und Gemeinden? Die Zeiten sind doch vorbei, weg damit. Auch in dieser Zeit und in diese Entwicklung hinein möchte ich euch einladen, einmal auf diesen Satz zu hören. Ja, ein schönes Erbteil hast du mir geschenkt. Wir haben als Gemeinde in diesem Jahr ja das Jahresthema Schätze heben, Hoffnung geben, missional leben. Und in diesem Sinne des Jahresthemas können wir vielleicht sogar sagen, wir haben nicht nur ein schönes Erbteil, unser Glaube ist sogar unser Schatz. Es ist ein Schatz, der unser Leben reich macht und der unserem Leben Hoffnung gibt. Diesem Erbteil, diesem Schatz unseres Glaubens, dem sind wir verpflichtet. Wir wollen auf eine gute Art und Weise unserer Gesellschaft ein Zeugnis dafür sein, dass unser Glaube ein gutes Erbteil ist. Ich weiß in meinem eigenen Leben, dass das gar nicht so einfach ist, missional zu leben. Das gelingt mal besser und mal schlechter. Und ich habe in den letzten Wochen während der Olympischen Spiele habe ich so ein Aha-Erlebnis gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr es auch verfolgt habt. Die deutsche Kugelstoßerin Yemesui Ungunleye, sie wird Yemi genannt von ihren Freunden, darum sage ich jetzt Yemi, die hat die Goldmedaille gewonnen. Und diese 25-Jährige bekennt sich ganz offen und unverkrampft zu ihrem christlichen Glauben. Und bei ihrer internationalen Gemeinde in Karlsruhe, wo sie zu Hause ist, da singt sie im Gospelchor. Und vor den Olympischen Spielen machte ein Video in den sozialen Medien die Runde. Da saß sie während des Trainingslagers zusammen mit der Weitspringerin Malaika Mihambo und deren Trainer in so einem Treppenhaus. Und der Trainer hat Gitarre gespielt und die haben ein Lobpreislied gesungen. Und seitdem wussten irgendwie viele, boah, die kann ziemlich gut singen. Und auch während der Olympischen Spiele, vorher und nach dem Wettbewerb, wurde sie dann immer wieder gefragt, willst du nicht nochmal ein Lied für uns singen? Und in den Interviews wurde sie immer wieder nach ihrem Glauben gefragt. Und dann hat sie den Journalisten immer wieder fröhlich und völlig unverkrampft Rede und Antwort gestanden. Und ich hatte bei all diesen Interviews nie das Gefühl, dass es darum einen Glauben geht, der eigentlich nicht mehr gebraucht wird. Sondern die Journalistinnen und Journalisten und viele Zuschauer haben gespürt, dass in dieser so fröhlichen jungen Frau eine Kraft lebendig ist, die ihr Leben bestimmt und prägt. Ich habe mal ein so ein kleines Video mitgebracht. Nach ihrem Olympiasieg, direkt nach dem Wettkampf, hat sie der ARD ein Interview gegeben und sie wurde gefragt, kannst du nicht nochmal so ein Lied singen? Können wir das einmal einspielen? This little light of mine, I'm gonna let it shine. Dieses kleine Licht, das ich zur Verfügung habe, das will ich leuchten lassen. Dieser Text nimmt Bezug auf die Bergpredigt, in der Jesus sagt, dass wir unser Licht leuchten lassen sollen vor der Welt. Und genau darum geht es. Um nicht mehr, aber auch um nicht weniger. Unser Licht, unser kleines Licht des Glaubens, leuchten lassen in dieser Welt. Jeder von uns hat da etwas einzubringen. Jeder von uns hat da etwas zur Verfügung. Und diese vielen Lichter, diese vielen kleinen Lichter, die werden nicht verborgen bleiben. Dein Licht wird in dieser Welt gesehen werden. Und so werden wir zeigen, ja, ein Erbteil hast du mir gegeben. Und jetzt zum Schluss noch kurz und wirklich kurz nochmal auf die restlichen Verse des Predigttextes geschaut. Die 5 Verse, die da noch folgen. Und ich lese sie noch einmal. Ihr könnt hier mitlesen. Ich preise den Herrn, weil er mich beraten hat. Selbst nachts weist mein Gewissen mich zurecht. Ich habe den Herrn stets vor Augen. Weil er mir zur Seite steht, werde ich nicht zu Fall kommen. Deshalb ist mein Herz voll Freude und ich kann aus tiefster Seele jubeln. Auch mein Körper ruht in Sicherheit. Meine Seele wirst du nicht dem Totenreich überlassen. Mich, deinen treuen Diener, wirst du vor dem Grab verschonen. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle und ungetrübtes Glück halten deine Hände ewig bereit. Der Beter formuliert hier so eine Art Glaubensbekenntnis und er erklärt, warum Gott sein gutes Erbteil ist. Jetzt so ließe sich noch jede Menge sagen, aber ich will einmal nur ganz kurz drauf gucken. Ich habe 3 Aspekte erkannt, die der Beter nennt, warum Gott für ihn so wichtig ist. Das erste, der Glaube an Gott macht froh und glücklich. Der Beter preist Gott. Sein Herz und seine Seele sind voller Freude und Jubel. In der Gegenwart Gottes erlebt er volle Freude und Glück. 2. Aspekt. Gott ist Halt und Hilfe. Der Beter erlebt sich vom lebendigen Gott beraten. Sein Gewissen wird zurechtgewiesen. Nicht als Mahnung. Man könnte sagen, dass sein Kompass immer wieder neu auf Gott ausgerichtet wird. Viele von uns benutzen ja beim Smartphone manchmal auch diese Maps-App, wo man dann zum Beispiel einer fremden Stadt sich den Weg weisen lässt. Und manchmal sagt die App dann, neu zentrieren. Ja, und dann muss man den Knopf drücken und dann wird der Kompass neu ausgerichtet, damit es gut weitergehen kann. Er berichtet von der Erfahrung, Gott an seiner Seite zu wissen, der ihn vor dem Fallen bewahrt. 3. Aspekt. Gott eröffnet Perspektive auch über den Tod hinaus. Der Beter spricht davon, dass Gott ihm den Weg zum Leben weist. Das ist ein lebendiger Vorgang, der sich immer wieder neu wiederholt. Wenn wir das erleben, dass wir erleben, dass sich ein Weg öffnet, dass Gott eine Perspektive auftut in unserem Leben, dann dürfen wir uns sicher sein, dass Gott durch seinen Heiligen Geist am Werk ist, dass er an und für uns wirkt. Und obwohl das ein Text aus dem Alten Testament ist, hat er schon diese Perspektive der Ewigkeit, die über den Tod hinausgeht, in sich. Könntest du auch in 4 bis 5 Sätzen sagen, warum der christliche Glaube für dich ein Schatz, ein gutes Erbteil ist? Wir als Gemeindeleitung sind uns auch mit Blick auf das Jahresthema sicher, dass es wichtig ist, dass wir sprachfähig sind, dass wir Worte für das haben, was uns bewegt, warum wir mit Jesus unterwegs sind. Und ich möchte euch als kleine Hausaufgabe, ich bin ja Lehrer, mal mit auf den Weg geben, formuliert doch mal euren eigenen Schluss von Psalm 16, eure eigenen Verse 7 bis 11. Schreibt doch mal selber 4 bis 5 Sätze auf, warum ist das Leben mit Gott eigentlich wichtig? Was daran ist mir wichtig? Schreibt doch mal euer eigenes kurzes Glaubensbekenntnis. Vielleicht traust du dich danach, das deiner Partnerin, deinem Partner, jemandem in deiner Familie oder einem Freund aus der Gemeinde vorzustellen. Oder ihr macht als Hauskreis mal einen Abend, in dem ihr euch gegenseitig eure kurzen Glaubensbekenntnisse vorstellt. Das ist wichtig, dass wir das einüben und dass wir da Worte für finden. Anstelle einer Zusammenfassung möchte ich euch einladen, dass wir unseren Predigttext noch einmal zusammen lesen. Vielleicht möchtest du ihn ja als dein persönliches Gebet sprechen. Und wenn ihr wollt und wenn ihr könnt, dann bitte ich euch dazu aufzustehen und dann auch direkt zum anschließenden Lied gerne nochmal stehen zu bleiben. Psalm 16, die Verse 5 bis 11. Wir lesen gemeinsam. Mein Besitz und mein Erbe ist der Herr selbst. Ja, du teilst mir zu, was ich brauche. Was du mir für mein Leben geschenkt hast, ist wie ein fruchtbares Stück Land, das mich glücklich macht. Ja, ein schönes Erbteil hast du mir gegeben. Ich preise den Herrn, weil er mich beraten hast. Selbst nachts weist mein Gewissen mich zurecht. Ich habe den Herrn stets vor Augen, weil er mir zur Seite steht, werde ich nicht zu Fall kommen. Deshalb ist mein Herz voll Freude und ich kann aus tiefster Seele jubeln. Auch mein Körper ruht in Sicherheit. Meine Seele wirst du nicht dem Totenreich überlassen. Mich, deinem treuen Diener, wirst du vor dem Grab verschonen. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Amen.